Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Ty Parker, ich bin Transformationscoach und ja, worum geht's hier auf meinem Podcast, worum geht's in diesem Podcast? Hier dreht sich alles um Persönlichkeitsentwicklung und Transformation im Großen und zwar für neurodiverse Menschen. Das heißt, im Speziellen geht es um die Themen hoch- und vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten. Es geht um das Thema HSP, also Hochsensitivität und ADHS, ADHD und natürlich alle Side-Effects, die wir damit haben. Also wenn du neurodivers bist, dann ist das hier genau dein Podcast und wir reden über den Weg zu deinem wahren Selbst. Wie er geht, wie er vor allen Dingen nicht geht, das ist das Wichtigere, spart nämlich unfassbar viel Zeit. Und dein Gehirn ist eben etwas anders als das der neurotypischen, deswegen brauchst du auch andere Wege und Lösungen und da bist du hier genau richtig. So, let's go, wir starten gleich mal rein. Ja, hallo und schön, dass du wieder da bist. Und heute im Part 8 von ADS Verstehen geht es jetzt um ein ganz, ganz großes Thema. Für mich groß, aber ich glaube für jeden. Und zwar geht es um das Thema ADS und Beziehungen. So, ja, Beziehungen im Ganzen, Beziehungen zu anderen Menschen, aber vor allen Dingen auch Partnerbeziehungen. Ja, was ist da los? Da wollen wir jetzt mal hingucken. Da ist nämlich eine Menge los und natürlich wirkt sich ADS auf Beziehungen, auf deine Beziehung aus. Also abgesehen von dem Offensichtlichen, nämlich dass wir ein bisschen unstete Gesellen sind und viele Sachen machen, die andere Menschen vielleicht nerven könnten. Unordnung ist nur so ein Thema oder dass wir eben Dinge verlieren oder zu spät kommen oder all diese anderen Side-Effects von ADHS, die noch da sind. Normalerweise noch da sind, die man aber in den Griff kriegen kann. Kommen wir dann später darauf im nächsten Podcast. Aber diese Dinge sind natürlich erstmal augenscheinlich auch nicht für jeden Partner attraktiv, sondern das kann ganz schön nerven, das kann auch zu viel nerven. Auf der anderen Seite sind wir natürlich ganz, ganz tolle Menschen, kreativ, Fun People, also wir machen schon Spaß, mit uns macht es eigentlich Spaß abzuhängen und das ist dann immer wieder die zweite Seite der Medaille, ADS hat halt immer zwei Seiten. Aber Beziehung ist natürlich beeinträchtigt, vor allen Dingen auch, das ist ja das, was ich in dieser Reihe hier mache, aus dieser kindlichen Entwicklung des Gehirns und wir sind da in so einem Autopiloten unterwegs, über den wir uns jetzt bewusst werden wollen. Ich fange mal an mit einem Zitat von Dr. Phil Robert Firestone, auch natürlich ein Amerikaner: Das vernachlässigte und zurückgewiesene Kind wird ein Leben lang eher heftig auf Trennung reagieren. Ich habe das ja schon in den vorhergehenden Podcasts erzählt, dass eben die frühkindliche Bindung gestört war bei Menschen mit ADHS und daraufhin sich der orbitofrontale Kortex nicht so entwickelt hat, wie er sollte und dementsprechend wir diese ganzen Probleme haben. Da sind wir jetzt so auf dem Weg dahin bis zu diesem achten Teil. Und jetzt geht es eben darum weiter. Und ja, eben diese Vernachlässigung und zurückgewiesene Kind hat natürlich dann auch Probleme im Thema Beziehung. Und da sind wir jetzt. Dr. Mathé sagt, Ängste von Intimität ist unter ADS-Erwachsenen allgegenwärtig. Also Ängste vor Intimität ist unter ADS-Erwachsenen allgegenwärtig. Und ja, Angst und Schwach, sagt er, sind keine hilfreichen Einträge im Wörterbuch des Selbstverständnisses, wenn es um Beziehungen geht. Es braucht jetzt auf jeden Fall ein wenig mitfühlende Neugier bezüglich der Ursprung dieser Angst vor Intimität und Bindung. Da sind wir nämlich hier im Bereich der Selbstsabotage. Das kommt jetzt auch noch dazu. So, ihr seht schon, also das wird spannend. Das ist natürlich auch schon wieder ein Teil der Dualität, in der wir leben. Also in diesem Schwarz-Weiß-Denken, in diesem Schwarz-Weiß-Gut- und Schlecht-Denken. Also auf der einen Seite gibt es einen sehnlichen Wunsch nach Zuneigung. Und andererseits eine große Angst, zurückgewiesen zu werden. Obwohl das Heilsamste letzten Endes ja sein könnte, oder das ist ja eigentlich so das Ziel auch von jedem Menschen mit ADS, eine auf gegenseitig beruhende, verlässliche, liebevolle Nähe zum anderen Menschen zu haben. Das ist ja genau das, was wir nicht hatten. So, das heißt, dieses Loch, das wollen wir ja eigentlich mit dem Menschen füllen. Was ja per se auch nicht ganz okay ist, haben wir ja auch schon drüber gesprochen beim Thema Selbstwert. Und das Thema Selbstliebe kommt hier natürlich dann auch als nächstes dann auf den Tisch. So, ja, dabei hilft Therapie nicht immer. Wenn zum Beispiel einfach nichts erinnert werden kann, also auch kein Missbrauch oder kein Alkoholabusus, also kein Alkoholmissbrauch der Eltern oder Gewalt oder auch nichts verdrängt wurde. Also wenn man dann sitzt irgendwo beim Therapeuten und nee, da ist nichts irgendwie, da ist nichts passiert. So, warum habe ich das? Dr. Mark Epstein sagt dazu, ist auch ein Psychologe, der sagt, es gibt Erinnerungen, die nicht unbedingt dokumentieren, dass etwas Schlimmes geschehen ist, sondern dass nichts Positives passiert ist, als etwas Positives hätte passieren können. Das ist ein ganz wichtiger Satz, finde ich. Der hat mir viele Augen geöffnet. Wir reden ja oft darüber, wir haben oft den Fokus, wenn wir an unsere Kindheit denken oder an das sogenannte Trauma, ja, dass wir dann eben an die schlimmen Sachen denken, die passiert sind. Aber ich habe noch nie daran gedacht, stimmt, es hätte ja an was Positives passieren müssen eigentlich. Und das ist aber auch gespeichert. Diese Ereignisse sind meist im Soma, also im Körper gespeichert und können eingeordnet werden, indem man sie nachträglich noch einmal durchlebt und ihnen Bedeutung zuweist. Da sind wir dann bei dem Thema Körpertherapie. Also ich empfehle jedem, der sich auf die Reise macht mit seinem ADS, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist gespeichert im Körper und auch da muss man es wieder rauslösen. So. Gespeichert auch ist es im impliziten Gedächtnis. Das hatte ich in dem vorherigen oder dem Podcast davor erklärt. Das ist das sozusagen das emotionale Gedächtnis im Körper. Es gibt das explizite, das ist da, wo wir so auf Bilder, Fakten und Ereignisse und sowas zurückgreifen können, wo wir bewusst mal reingehen und uns erinnern und sagen, ah, so war das, stimmt. Und das implizite Gedächtnis ist halt das emotionale Gedächtnis, wo wir gar nicht bewusst reingehen, sondern was auf einmal so hochschießt und dann eine große körperliche Reaktion macht. Also Scham zum Beispiel kann sehr schnell impliziert ausgelöst werden. Nur mal als Beispiel. So. Ja, und die Interpretation der Gegenwart durch den orbitofrontalen Kortex, das ist sein Job, ist stark von der Vergangenheit geprägt. Das ist das, das ist halt dieses, ja, dieser Mechanismus, der da einfach an ist. Also, wenn es Spannungen zwischen den Eltern gab, wird dem sensiblen Säugling, und wir Menschen mit ADS waren hochsensible Kinder oder sind hochsensible Menschen, diesen nicht eben die ungeteilte volle Zuwendung, die es benötigt hätte, wird dem Kind verwehrt oder wurde dem verwehrt, wenn die Eltern Spannung hatten. Und dann steht ein tiefes Gefühl des Abgeschnittenseins, also von diesen primären Bezugspersonen, und tiefe Angst vor dem Verlassenwerden. Das ist dann auch die sogenannte Verlassenheitswunde. Ja, das ist natürlich, wenn man das so hört, ein ganz schöner Klotz. So, das ist in so drin. Und das fühlt man wahrscheinlich auch, wenn man das erste Mal hört. Kann man da reinfühlen und sagen, okay, ich nähere mich mal jetzt dieser Wahrheit und die ist nicht schön und aber irgendwas ist da, denn irgendwie ja kann ich mich ja auch nicht so richtig committen in den Beziehungen. Ich habe ein Beispiel gebracht in den vorherigen Podcast, da ging es um den tiefen Blick der Mutter zum Säugling, dieses Einlassen. Ein Säugling wendet den Blick ab, wenn es ihm zu intensiv wird. Also wenn dieser Blick dann zu intensiv wird, dann kann der Säugling das irgendwann nicht mehr aushalten und wendet den Blick ab. Aber wenn die Mutter den Blick abwendet, bevor, also sie löst quasi unmittelbar damit dann eine tiefe Kränkung aus, ein tiefes Kränkungsgefühl in dem Körper und setzt den Körper in einen emotionalen Zustand der Scham bei dem Säugling. Was krass ist, finde ich, sich bewusst zu machen, dass solche feinen Mechanismen in dem Kind schon solche Gefühle auslösen können, die dann da bleiben im Körper und da, ja, interessant auf jeden Fall, kann jeder mal reinfühlen. Und um dieses Gefühl zu vermeiden, vermeidet quasi das erwachsene Kind, also der Großgewordene, und wurzelt eben in diesen impliziten Erinnerungen, ne? Also man erinnert sich, also das Ungeschehene sozusagen, die Nichtaufmerksamkeit, das ist dann das, was immer wieder erinnert wird. Ja, die Angst vor Zurückweisung ist bei ADS-Erwachsenen anders, vor allen Dingen durch die übermäßig starken Reaktionen und Temperamente, die wir haben. Also diese Angst vor Zurückweisung ist, wir sind sehr empfindsam und wir sind sehr reaktiv. Das ist halt, Ja, Angst vor Ablehnung ist für uns, das ist wie Schwarzpulver, ne? Das geht sofort hoch. Also es wird durch jeden Reiz ausgelöst, der auch nur vage an Ablehnung erinnert. Das ist ein ganz, ganz großes Problem im Erwachsensein, natürlich dann auch im ordentlichen Erwachsenenbeziehung führen. Wenn jemand natürlich immer da sehr empfindsam und super reaktiv ist auf diesem Feld, dann und auch nicht erwachsen, muss man zugeben, das ist nicht erwachsen, die Haltung, sonst wäre es ja nicht so, dann ja, macht das Probleme. Also Auslöser kann zum Beispiel sein der Unwille auf Sex, ne? Aber auch teils Banales oder kleine Gesten wie, was weiß ich, ein Augenaufschlag, ein Augenrollen oder ein beiläufiger Kommentar oder ein abgewandter Blick, ne? Also, wo sich ein normaler Erwachsener vielleicht gar nichts bei denkt, sondern so einfach so. Das kann aber schon eben ganz, ganz viel auslösen, diese Angst vor Ablehnung. Und der ADS-Erwachsene quasi, der kennt den Unterschied zwischen Absage und Zurückweisung nicht. Das heißt, wenn er Nein hört, sei es jetzt vom Freund, vom Partner oder was auch immer, in welcher Situation, ist das, als würde das Universum ihm die Existenzberechtigung entziehen. Das ist richtig groß. Das ist nicht nur einfach, nein, du, ich mag gerade nicht, sondern ja, durch das implizite Gedächtnis macht es dann quasi unmöglich, etwas anderes als Ablehnung zu fühlen. Und das ist das, was uns in Beziehungen so auf die Füße fällt, was die so schwer macht, was da eine Schwere reinholt, die da gar nicht hingehört. Ja, weil das ja eben gar nicht der Partner, das ist ja nicht seine Rechnung sozusagen. Das kommt ja wirklich aus der Kindheit und ist eben entstanden da in den ersten wichtigen Bindungen, nämlich zu unseren Bezugspersonen, Mann oder Frau, was auch immer das war bei dir. Und dazu kommt natürlich, dass dann durch diese mangelnde Selbstreaktion das zu keiner Erwachsenenreaktion kommt, ne? Ganz unabhängig, ob der Partner nun vorübergehend einfach nur vorübergehend ablehnend ist oder eben einfach Desinteresse hat, weil er jetzt irgendwie gerade ja mit anderen Dingen beschäftigt oder wie auch immer. Die Gefühle, die mit diesen impliziten Emotionen da so hochkommen und aufkommen, die können so groß und stark sein, dass sie Gedanken aufkommen lassen, das Leben sei nicht lebenswert. Also können schwere Depressionen auslösen, können in richtig tiefe Tiefen führen. Die Menschen, die sich so also wenn man so zurückgewiesen ist, ich persönlich kenne es auch nicht mit diesem, das Leben sei nicht lebenswert. Ich habe nie so zum Glück so suizidale Gedanken gehabt. Aber eine völlige, dass man völlig fertig und niedergeschlagen ist und frustriert. Vor allen Dingen der Partner scheint allmächtig und auch grausam. Das ist das Nächste. Man belegt dann den Partnern mit Adjektiven, die überhaupt nicht ihm gehören, so. Und das eigene Ich vereinsamt halt. Das fühlt sich dann hilflos und völlig unfähig, den emotionalen Schmerz überhaupt zu entkommen. Es kommt ja einfach hoch und man ist da sehr, sehr, sehr gefangen drin. So, das ist erstmal nicht gut. So. Und das wird noch verstärkt dadurch, dass der orbitofrontale Kortex eben nicht so arbeitet, wie er arbeitet. Dadurch wird das eben doppelt schlimm. Das heißt, die Hypersensibilität verstärkt das Gefühl und quasi auch die Nichthemmung von diesem orbitofrontalen Kortex, also seine nicht hemmende Arbeit macht, vergrößert dann die mangelnde Selbstregulation auch noch. Das ist, ja, es folgt dann eben Wut oder Rückzug. Und das oder beides. Das ist ziemlich krass. Es gab mal ein Experiment in den USA. Dr. John Bowlby hat das mal beschrieben. Da wurden wohl 8 Kinder aus unterschiedlichen Gründen in ein Kinderheim eingeliefert. Und zwar waren das unterschiedliche Gründe, warum die Kinder da sein mussten. Vielleicht also gar nichts Dramatisches. Manchmal waren vielleicht einfach die Eltern gerade verhindert durch Krankheit und konnten nicht. Oder die Hüter konnten halt gerade nicht ihrer Arbeit nachkommen. Die Kinder mussten mal in die Obhut. Und die waren zwischen 12 Tagen bis 21 Wochen da, jetzt diese 8 Kinder. Und die wurden mal beobachtet. Und als dann die Eltern wiederkamen, um die abzuholen sozusagen, die Mütter meistens, da reagierten die Kinder mit Ablehnung. Die Gesichter waren ablehnend, die waren sehr betroffen, die waren auch ausdruckslos und viele weinten auch. Obwohl die Eltern eben Ja, was da passiert ist, ist eben, dass dann festgestellt wurde, der Dr. Bowlby hat das dann so beschrieben, mal zusammengefasst, die Reaktion der Kinder hat quasi gesagt, den Eltern, für mich war deine Abwesenheit so schmerzhaft, dass ich mich mit einem Panzer emotionaler Kälte umgeben werde, der für Liebe undurchdringbar ist und damit unempfindlich gegen Schmerz. Ich möchte diesen Schmerz nie wieder fühlen. Ja, den Satz habe ich sehr gefühlt. Das ist übrigens das Gleiche passiert, wenn Eltern zwar physisch da sind, aber eben emotional abwesend. Weil sie zum Beispiel gestresst sind oder ängstlich oder deprimiert oder depressiv oder mit anderen Dingen beschäftigt sind. Da schreibe ich jetzt auch mal in Klammern Handy hinter, weil das ist genau diese Kategorie. Denkt man vielleicht nicht, aber ja, genau das Gleiche passiert. Ja, infolge des Ganzen fällt es ADS-Erwachsenen dann sehr schwer, sich offen zu zeigen und Vertrauen zu zeigen und sich wirklich zu öffnen. Also das ist halt wieder diese Ambivalenz, ne? Und ja, wenn ich mich nicht wirklich committen kann zu einer Beziehung, dann halte ich mir insgeheim auch Auswege offen, also auch vielleicht auch andere Beziehungen. Passiert auch sehr oft. Untreue ist bei ADS-Erwachsenen nicht selten. Ja, und in Bedeutung auch Langeweile, also mit sich selbst sein, nicht allein sein können. Der Partner soll eben dieses Loch stopfen, weil man eben nicht mit dieser eigenen inneren Energiequelle verbunden ist, ne, diesem wahren Selbst. Also das ist ein ganz großes Thema. Ihr seht schon. Ja, das ist vielschichtig. Und man hat auch eine Angst vor Verlust des Selbst. Ne? Das ist ein Paradoxon. Also man will zwar Gesellschaft und Verbindung, hat aber Ängste vor Verlassenheit und Einsamkeit. Und zwar gibt es das Gefühl bei ADS-Erwachsenen, ich kenne das auch. Wobei ich noch andere Themen damit habe, kann ich später nochmal zurück. Aber also, die sagen dann, nur wenn ich alleine bin, bin ich wirklich ich selbst. Das ist ja dieses, was wir haben. Das heißt, wir haben immer die Wahl A oder B. Entweder habe ich das Gefühl, bin ich alleine und dann bin ich halt ich selbst. Oder B, ich bin mit jemand zusammen, löse mich aber in der Beziehung total auf. Und zwar in Klammern aus Angst vor Ablehnung. Das ist ja der einzige Grund. Das ungelöste Problem besteht also darin, wie man im Kontakt mit anderen Menschen man selbst bleibt. Das ist quasi hier das ganz große Thema, an dem wir dann arbeiten. Das ist auch das Thema, wo ich im Coaching ja darauf hinarbeite, wo wir dann die einzelnen Schritte durchlaufen können und irgendwann kann man dann eben hinkommen und sagen, okay, wie löse ich das auf? Das hat viel mit People-Pleasen zu tun, aber es hat eben noch diese viel tiefere Ebene. People-Pleasen kann man ja vielleicht noch kognitiv relativ schnell verstehen und kann dann auch mal sagen, nee, jetzt reicht's und so, ich muss das lernen. Gesunde Grenzen, aber gegen das implizite Gedächtnis, was da so diese Gefühle hochschickt, bei kleinsten Ablehnungen, da muss man dann schon wirklich dran arbeiten und das sind dann so. Ja, aber auch da ist eben Verständnis dann der Part eben auch zum Heilungsweg. Da komme ich dann aber im nächsten Podcast, wo wir dann in Richtung Heilung uns mehr marschieren, nachdem wir uns hier durchgekämpft haben, darauf und gehe dann noch näher drauf ein. Also ja, dadurch folgert eben, dass man sich nicht so richtig committen kann zu Beziehungen. Man kann sich selbst in langfristigen Beziehungen niemals wirklich verschreiben. Hält sich da immer so ein bisschen zurück und bleibt offen. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, wird das noch verstärkt durch das unbändige Gefühl, was wir bekommen. Es gibt immer eine bessere Option woanders. Beispiel natürlich auch Dating-Apps, wo man sagen kann, so hier, ne? Was muss ich mich mit ihm oder ihr hier noch länger quälen? Da gibt es ja genug andere. So. Das Thema Beziehung ist so ein Konsumfaktor geworden und leider aber auch, ich glaube, die Single-Zahlen steigen. Wirkliche Beziehungen zu führen wird immer schwieriger für diese kurzlebig denkenden Menschen oder eben diese nach den besten Optionen suchenden Menschen, die bloß also einen Riesendruck auch verspüren, das richtige Leben zu leben, sage ich jetzt mal so. Die sich gar nicht mehr auf längere Beziehungen einlassen, weil sie sagen, bringt nichts, gleich zack, nächsten weg, weiter. Das ist ein bisschen Wegwerfgesellschaft im Thema Beziehung, würde ich mal sagen. Ja, aber gehen wir mal weiter. Also die Ambivalenz wird durch implizierte Erinnerungen aus der Kindheit genährt. Ne? Dass, als man sich entscheiden musste, und das mussten wir, das spüre ich auch ganz doll, A, entweder die Beziehung zu den Eltern aufrechtzuerhalten oder B, die Beziehung zu sich selbst und seinen wirklichen Gefühlen treu zu bleiben. Beides ging meist nicht. So. Und das ist eben diese Angst vor dem Verlust des Selbst. Ne? Also da mussten wir uns als Kinder dann, ich bin dann auch noch aufgewachsen so ein bisschen mit dem umgekehrten Fürsorgeprinzip. Da meine Eltern beide Kriegskinder waren und eben da geschädigt waren. Das heißt, da hat man dann Aufgaben gekriegt, die überhaupt nicht für Kinder gedacht sind, sondern für Erwachsene. Das ist nochmal dann. Das heißt, ich bin eigentlich nur in dieser Beziehung zu den Eltern gefangen gewesen und musste mein wahres Selbst, das hat ja überhaupt nicht stattgefunden. Das hat niemanden interessiert. So, das ist doch das Los meiner Generation. Die späten Gen X haben das ziemlich doll. So. Deswegen haben wir heute alle die gleichen Probleme und viele kommen dann auch ins Coaching und suchen da die Hilfe. Genau. Ja, auch fehlende Sexualität ist ein Indikator eben für den Verlust. Also das ist dann so emotionaler Shutdown der Partner. Ne? Aber natürlich auch, dass man sich natürlich emotional unreif verhält. Ja, das ist natürlich auch so Stichwort bemuttert werden oder so. Oder auch im Wohnungskontext irgendwie unreif sein. Ja. Das ist etwas, was sich natürlich auf Beziehungen schlecht auswirkt. Man kann im Großen und Ganzen sagen, dass alle Essbeziehungen chronisch gefangen sind im Dickicht aus Angst, Kontrolle, Widerstand und Opposition. Also diese Ängste, Verlassenheitswunde, dann den Kontrollzwang auch. Was macht der andere? Kann ich dem vertrauen? Und, ja. Dann Widerstand natürlich, sich wirklich auch zu committen, ja, und dann auch so eine Oppositionshaltung immer so ein bisschen zu behalten, immer so diese Hintertür offen zu halten und zu sagen, nee, oh, ich passe aber auf mich auf. Also sich da wirklich emotional reif zu verhalten, ist ja, wenn man emotional unreif ist, schwierig. So, und das ist der Bereich, wo wir uns dann ganz, ganz intensiv drum kümmern dürfen, nach dem Aufräumen und Besprechen, Verstehen, Durchleben, Durchfühlen, erstmal ganz lange sich selber verstehen und dann weitergehen und sagen, okay, jetzt räume ich das auf mit verschiedenen Dingen, wie auch immer, also Körperarbeit und. Ja, was immer auch ein Problem ist zwischen Menschen mit ADS oder anderen Menschen, ist sowieso, es gibt ja verschiedene emotionale Entwicklungsstufen, ne? Und diejenigen, die auf unterschiedlichen Stufen sind, die sprechen quasi auch eine unterschiedliche Sprache. Das kennt man auch in Beziehungen ganz oft, wenn man dann so merkt, Mensch, der eine hat sich mächtig weiterentwickelt und der andere nicht. Und auf einmal können die sich gar nichts mehr unterhalten. Ne? Ein großes Problem finde ich, wenn man in den 20ern schon zusammenkommt, weil ja dann noch eine Riesenentwicklung stattfindet in den 20ern bis zum Ende der 20ern und dann auch in den 30ern ja auch nochmal. Das heißt, man verändert sich ja sowieso ständig. Aber ich finde, eine große Entwicklung passiert nochmal zwischen 20 und 30. Und ab 30 dann auch, je nachdem, ob man dann auch schon in die Verantwortung für Kinder geht, sowieso, wenn man Eltern wird, ist sowieso ein Riesenschritt. Und da gehen auch nicht beide gleich schnell und gleich weit. Da muss man dann gucken, ob die Liebe reicht. Aber ja, anderes Thema. Und wenn Menschen dort eben weit voneinander entfernt sind, ja, haben die sich eben vorübergehend eben wenig zu sagen. Oder manchmal geht es dann auch auseinander, weil eben einfach die Diskrepanz zu groß ist. Ja. Manchmal ist das aber auch so, dass der eine, der scheint emotional reifer zu sein, weil er zum Beispiel das Geld verdient, der Mann oder so, aber in Wahrheit trägt sie, sagen wir mal, dann die gesamte emotionale Verantwortung für die Beziehung. Ja, sie ist also der Dreh- und Angelpunkt, der emotionalen Leben zusammenhält. So. Und trägt auch so die geheime, so eine beiderseits unbewusste Aufgabe, die Ängste von ihrem Mann dann so zu absorbieren, ne? Zum Beispiel, wenn er ADS hat, und sein zerbrechliches Ego zu schützen und ihm zu ermöglichen, in dem Glauben zu handeln, dass seine Stärke nur aus ihm selbst entspringt. Also da sind dann so ganz große Probleme, wenn da so ein großer unterschiedlicher emotionaler Entwicklungsstand ist. So. Also da kann jemand offensichtlich ganz, ganz emotional reif wirken, ist es aber in Wirklichkeit gar nicht. Und dieses implizite Gedächtnis holt das eben hoch. Was auch eine Geschichte ist bei Menschen mit ADHS, ist, dass wir so ein athistorisches Gedächtnis haben. Das heißt, gestern hatten wir richtig Ärger und dann gehen wir ins Bett und dann stehen wir morgens auf und ist alles gut. Also wenn nichts gewesen wäre, können wir super. Auch so ein Thema, was viele andere oder viele Neurotypische gar nicht verstehen, dass sie sagen, was ist denn hier los? Das ist ein Riesenthema. Ja, das ist auch so ein bisschen die Dualität, entweder oder, ne? Also Fernseher, Gedächtnis, ein Kanal, entweder gut oder schlecht. So, einer ist an. Und meistens wird über Nacht geswitcht. So. Ja, allgemeine Probleme, das hatte ich ja schon im Eingang erklärt oder im Eingang mal angesprochen, ist natürlich dann ja einfach dieses chaotisch, unorganisiert, aufbrausend, ne? Im Moment von Krisen auch unreflektiert sein. Wir sind zwar super krisenfest, aber wir sind natürlich, reagieren natürlich auch oft unreif. Und das muss man einfach erstmal schlucken. Das muss man hier hören und dann muss man das lesen und dann muss man das schlucken. Ja, aber im ADHS-Menschen entsteht eben noch mehr, nämlich eben diese Turbulenzen aus Angst und Scham und Schmerz, aus diesen impliziten Gedächtniskreisen, ne? Und das ist halt eine Riesenbelastung für Beziehungen. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Das heißt, was kann man am Ende sagen? Ein ganz schönes Brett, finde ich, was wir da bohren müssen. Das ist nicht einfach. Ich sage es wirklich zu all meinen Klienten, zu jedem, den ich kenne. Beziehung ist die Königsdisziplin. Warum? Weil, wenn das alles hier nicht aufgeräumt ist, dann kann ich ja gar nicht eine wirkliche Beziehung führen. So. Oder was heißt wirklich? Oder eine gesunde, sagen wir, gesunde Beziehung führen. Sondern es wird immer dann mein Partner irgendwas ausbaden, abkriegen, tralala. Und ich selber kann mich auch gar nicht so fühlen, wie ich mich fühlen soll. Und ja, ein Riesen Abfuck. Da ist richtig viel los und deswegen ist es so wichtig, das zu verstehen. Deswegen hoffe ich, dass auch eine solche Folge hier für euch den Stellenwert hat, den ich mir wünsche oder hoffe, dass ihr das versteht und dann euch weiter auf die Suche macht. Eben, ja, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, ja, einfach melden. Das kommt gleich im Abspann, dann habt ihr es nochmal. Aber es ist einfach so, dass das Verstehen ist super, super wichtig. Und für mich war es ein Türöffner in ein neues Leben. Für mich bedeutet das Verstehen, was da los ist. Ich kann dran arbeiten. Alles, was ich verstehe, das kann ich auch verändern. Und dann kann ich dran arbeiten. Und wenn ich dran arbeiten kann, kann ich es besser machen. Und dann kann ich mich in die Richtung bewegen, wie es sein soll. Denn es gibt für all das eine Lösung. Das ist das Schöne. So, das ist das Optimistische. Und in der nächsten Folge gehen wir dann auch endlich in die Richtung, ja, Fürsorge für eben genau dieses innere Kind. Da gibt es auch tolle Bücher für mittlerweile. Ihr kennt das, ne? Schattenkindarbeit ist ein großes Thema, ist natürlich auch hier im Coaching ein großes Thema. Und da fangen wir im nächsten Podcast mit an. Und dann, ja, zeige ich euch den Weg da ein bisschen raus. Und das ist erstmal alles, ja, für heute. Und dann hoffe ich, dass du wieder viele Erkenntnisse gekriegt hast. Und ja, freue mich auf den nächsten Podcast. Da wirst du ein bisschen leichter. Wir kommen jetzt ein bisschen in Richtung Sonnenlicht hier aus der Dunkelheit des ADS-Gefängnisses heraus. Und dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag. Bleib munter und gesund. Und ja, auf bald, euer Tai. Ja, und das war's für heute. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich unfassbar über ein Like. Ich freue mich auch noch riesig, wenn du den Kanal abonnierst und weiterhin dabei bist. Wenn dich der Inhalt interessiert hat, wenn du es toll fandest, dann gerne auch teilen. Freue ich mich total. Wenn du was über mich und mein Coaching wissen willst, auf meiner Seite www.tyronparker.de und du kannst mir natürlich auch auf Instagram folgen, tyron_thecoach. Ja, und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst und bleib gesund und macht's gut. Euer Tai.